Das ist dann wohl an mir zu sagen, jetzt fängt's an. Ich grüße euch. Willkommen zum Live-Chat, zum Teilen, zum inneren Erforschen. Fragen, Antworten, Entdeckungen vielleicht. Bin heute an verschiedenen Stellen im Café, im Supermarkt, überall in diese Herzchendekorationen reingelaufen. Offiziell der Tag der Liebenden. Das ist ja an sich eine tolle Idee. Der Tag der Liebe und der Liebenden. Eigentlich sollten wir jeden Tag mit dieser Art Aufmerksamkeit und in dem Bewusstsein begrüßen und begehen. Und dieser offizielle, kommerzielle Tag, was der Valentin da zu suchen hat, weiß ich gar nicht, aber das muss man vielleicht auch nicht so genau wissen. Da verdeutlicht sich so, was der Mind so an Ersatzlösungen kreiert und wie er zum Beispiel aus der Unschuld und auch aus der Kraft von Liebe und Liebenden ein Handel und Abkommen macht. An dem Tag, da werden dann irgendwelche Zuwendungen erwartet. Und ähnliches mehr oder Geschenkerwartungsdruck zwischen Liebenden, alles solche Sachen. Liebe ist ja eine alles verzehrende und zugleich alles schenkende Kraft. Und der Mind versucht, in seinen Beziehungsspielen versucht er, diese Kraft unter Kontrolle zu bekommen. Jeden Tag Liebe als Kraft, als Phänomen, als Wahrhaftigkeit zu begrüßen. Anstatt nur an irgendwelchen bestimmten Tagen. Das bedeutet ganz und gar, in Auflösung zu verschwinden. Wahrheit nimmt unseren Mind weg. Und dann kommt die Liebe und sagt, ich will aber jetzt dein Leben, deine ganze Existenz, Herz, Körper und alles. Und es ist nicht beschreibbar, es ist erfahrbar, entdeckbar, aber nicht wirklich beschreibbar, was da passiert, wenn wir uns diesem Energiekraftphänomen Liebe ausliefern. Denn die findet ja nicht nur statt zwischen Zweien oder Dreien oder Vielen, sondern das ist existenzielle, universelle Energie und Kraft, die jede unserer Zellen durchfließt und im Austausch zwischen allem, was lebt, Verbindungen herstellt. Zuerst verschwindet der Mind. Das ist gar nicht so schwierig. Der ist auch gern einfach denn mal ruhig. Und dann möchte sozusagen die ganze Herz- und Fühlebene auch befreit sein. Da verschwinden dann auch unsere Vorstellungen und Geschichten, was welche Gefühle bedeuten. Als ich Osho das erste Mal sagen hörte, "Your feelings are also your mind." Eure Gefühle sind auch euer Mind. Wow. Da war ich zur Rebellion bereit. Das war zum ersten Mal seit einigen Jahren, dass ich damals dachte, oh, muss vielleicht hier aus dem Verein doch lieber wieder aussteigen. Meine Gefühle sind doch nicht mein Mind. Und gleichzeitig, trotz dieses Aufruhrs im Innern, richtig feuriger Aufruhr in der Lecture in Buddha Hall, direkt darunter war auch ein Spürenwissen, dass das wahr ist, was der da sagt. Alles, was wir benennen können, alles, was ein Label hat, einen Namen und damit eine Bedeutung, das bewegt sich in dem, was man die Story oder die Geschichten nennt, bewegt sich zwischen Ursache und Wirkung und wird automatisch mit unseren Messstäben ausgelotet und bewertet. Und somit also ja, unsere Gefühle sind auch der Mind, die Geschichte darüber, das Empfinden von der Bedeutung und der Wertigkeit. Ohne das ist ein Gefühl einfach ein Gefühl. So wie in der Unschuld eines beim Kleinstkind, wo der Mind noch keine Namevergabestelle hat. Manchmal, in manchen Momenten kann man sich daran erinnern. Wahrnehmung ist geschehen in der Kindheit ohne diese Namenvergabestelle. Darin fällt dann Bedeutung weg. Und doch lange bevor wir das Wort Liebe lernen, können wir die fühlen. Da können wir uns vielleicht auch dran erinnern, wenn wir von liebevoller Aufmerksamkeit umgeben wurden, in welcher Form auch immer. Also heute offiziell und ich lade gern dazu ein, an jedem Tag Liebe einzuladen, zu feiern, was die Liebe bringen kann und vermag. Und das bedeutet immer ein tieferes Wegnehmen, Verschwinden von verstehbaren, erklärbaren Zusammenhängen. von unseren Geschichten. Wir lernen lieben mit einem Liebesobjekt. Genauso lernen wir auch Wahrheit zunächst mal mit einem Wahrheitsobjekt. Wir brauchen zu Beginn immer diese Konstellation. Da ist das, was schaut und guckt und hört und sieht und vielleicht versteht, entdecken will und so weiter. Das ist du in dir. Und dann ist da das Wahrheitsobjekt oder das Liebesobjekt. Scheinbar jemand oder etwas anderes. Und so lernen wir das. Mit einer illusorischen Getrenntheit, Subjekt und Objekt, um zu entdecken, dass es genau diese Trennung nicht gibt. Und das ist, was die Kraft der Liebe bewirkt. Da ist nicht, die nimmt dich so weg, da ist keiner, der die Wahrheit entdeckt hat oder weiß oder hat oder teilt oder gibt. Da ist keiner, der liebt oder nicht liebt. Da ist nur ein Verfügbarsein, ganz einfach. Offen, wie ein Instrument von innen hohl, hohl und offen. Für die universellen und die Naturkräfte auf dem Instrument ihr Lied zu spielen. Und so einfach wie das klingt, so einfach ist es auch. Und wenn wir dann schauen, wie kompliziert unsere Ansprüche sind in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, Ansprüche daran, wie der andere seine Liebe zu zeigen hätte, wie der andere seine Freundschaft zu zeigen hätte. Wir sagen aber auch nicht dem Baum draußen oder dem Gänseblümchen auf der Wiese, wie es am besten Gänseblümchen zu sein hat. Oder wie der Baum am besten baumt. Genauso ist es für uns auch. Wir sind genau so, wie wir sind, damit Gott oder damit Liebe selbst die Chance hat, genau du zu sein. Und Liebe ist ja eine furchterregende Macht. Irgendetwas in uns weiß, dass genau diese, die Erfahrung dieser Macht, dieser Kraft, uns schlussendlich wegnimmt. Als Personengeschichte auslöscht. Daher auch die Furcht vor intimen Einlassen in Empfindungen, in Gefühlen, Furcht vor Nähe. Das sind alles Hilfsmittel, die zu uns selber führen. Und sobald Liebe sich irgendwo zeigt, auftaucht in unserem Leben, dann ist schon immer etwas von diesem Geschmack ist mit dabei. Und das ist das Glorreiche an der partnerschaftlichen Freundschaftsliebe, Loverliebe, in welcher Form auch immer. Sich auf die zittrigen und unsicheren Einladungen auch einzulassen. All das, was wir nicht unter Kontrolle haben. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie ein schlecht vorbereiteter Schüler in der Schule, der an sich überhaupt nicht weiß, wie man sich um Himmels Willen zu dem Thema denn ausdrücken sollte. Es ist noch delikater, noch feiner als irgendwas über Wahrheit oder Wahrheit selbst zu sprechen. Und Wahrheit allein ist ein bisschen trocken. Wahrheit ohne Liebe und auch ohne das Drama des Liebe-Lernens in Beziehungen ist ein bisschen öde. Es ist einfacher auf eine Art. Deswegen wurde ja auch oft der Weg beschritten, die Geschlechter zu trennen, den Sex rauszuhalten, die ganzen Anziehungen zu unterdrücken, weil dann ist es einfacher, meditieren und Wahrheit entdecken. Ruhiges Segeln. Und irgendwie ist da was unvollständig. Da fehlt was. Eine ganze lange Zeit war ich recht stolz, ganz ehrlich sagen zu können, also wenn ich mich entscheiden muss zwischen Beziehung und meinem Wahrheitsweg, dann wähle ich Wahrheit. Das stimmte, das war ganz ehrlich überzeugend so. Und als Einstieg gut. In der Vertiefung davon wurde irgendwann spürbar, ein Wunsch, ein Ahnen, dass es noch jede Menge zu lernen gab in Sachen zwischenmenschliche Liebe und Liebe an sich, was im Grunde nichts Getrenntes ist. Das eine ist der Weg, wo es zu dem anderen hinführt. Und ich war prima und glücklich mit mir allein, hatte wunderbare Beziehungen gehabt, hatte wunderbare Lover erlebt, auch weniger wunderbare, das ganze Programm. Ich musste nirgendwo mehr hingehen, um gesehen zu werden, habe da auf dem Sektor nach nichts mehr gesucht. Und es war ein feines, unterschwelliges Empfinden. Einige Jahre in das Satsang-Teilen hinein zu dem Zeitpunkt und habe einfach den Wunsch weitergegeben ans Universum. Also wenn es da noch was gibt, ich bin bereit, da würde ich es doch gerne auch zu Lebzeiten noch lernen. Und ohne ein absichtsvolles Zutun habe ich dann einen alten Freund, mit dem es schon immer eine starke Herzensanziehung gegeben hatte, meinen jetzigen Mann. Da sitzt er, Sudeva. And now he hears his name and doesn't understand. I'm talking about, well, love. And mentioned how at some point I wished I knew that there was more to learn, to discover, to explore in the human aspect of relationship and also in love itself. And that I asked for that, and like an answer, we met again. So, mit allem Dramen und Auf und Abs lernen in Beziehung, das muss man nicht machen, möchte ich allen sagen, die jetzt zuhören, vielleicht auch noch ein paar mehr als hier auf dem Bildschirm gerade sind. Man muss nicht Beziehungen haben. Das ist eine Typfrage. Ja, es ist eine gute Schule, es ist ein toller Lehrer für alle, wo das passt. Und es ist nicht Voraussetzung oder Bedingung für Befreiung, für Einsicht oder für Entdeckung von dem, was Liebe wirklich ist.
Adima, ich würde was aus
Ja.
dem Chat vorlesen.
Ja, bitte.
Jeanette Nicole schreibt: Hallo Adima, haben wir hier überhaupt irgendeine Kontrolle oder sind wir der Illusion vollkommen ausgeliefert?
Ist ein bisschen gedreht oder verdreht. Haben wir überhaupt irgendeine Kontrolle? Nein. Oder sind wir der Illusion, eine Kontrolle zu haben, ist die Illusion. Natürlich haben wir im praktischen Leben in bestimmten Zusammenhängen eine scheinbare Kontrolle. Ich nehme an, die meinst du nicht. Ich erwähne das, um keine Verwirrung zu stiften. Wenn man seine Gasflamme am Kochherd kontrolliert, damit die Suppe nicht anbrennt und so weiter, das ist eine Art Kontrolle, die wir haben in praktischen Bereichen. Irgendeine andere Art von Kontrolle haben wir nicht. Und es ist sogar, schau, wenn du, es hat auch was zu tun mit dieser Überzeugung, wir würden Entscheidungen treffen. Wenn du gefragt wirst, ob du Kaffee möchtest oder Tee, und du weißt ganz genau in dem Moment, ich möchte einen Tee, dann sieht das so aus, als hätten wir das unter Kontrolle oder als hätten wir da gerade was entschieden. Jedoch, warum? Vielleicht nur in dem Augenblick, die Präferenz da ist für Tee, das hast du nicht gemacht. Die ist einfach da. Das ist so ein kleines Beispiel, das etwas illustrieren soll. Wir haben weder das Leben noch das Sein. Leben, Sterben, Sein, Bewusstheit, wir haben nichts in Kontrolle. Der Mind möchte das gerne. Ja, weil der nur diesen begrenzten Bereich hat von Ursache und Wirkung. Der kann immer nur Ursache und Wirkung gucken. Und das gibt ein Eindruck, ein Empfinden von Kontrolle A, wenn ich A sage und dann passiert B und dann kommt hinten C bei raus, da ist etwas im Hirn, das fühlt sich dann in Kontrolle und behauptet zu wissen, wie irgendwas geht. Also die Illusion ist, Kontrolle haben zu können. Ansonsten sind wir dem Unwissbaren ausgeliefert, den Überraschungen, der frische Anfänger in diesem Moment zu sein. Okay.
Dani sagt, hallo ihr Lieben.
Hallo Dani.
Und Greta fragt, ich verstehe nicht, warum wir nach unserer Geburt mehr und mehr in die Trennung gegangen sind. Warum sind wir denn in unseren Körpern?
Okay. Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein makabrer Witz irgendwie, ne? Reines Bewusstsein vor der Körperlichkeit. Kann sich nicht selbst entdecken, kann auch keinen Sonnenaufgang bestaunen und keine Musik hören. Jetzt könntest du vielleicht sagen, och, man kann auch ohne Sonnenaufgänge bestaunen und Musik hören zurechtkommen. Okay. Es geht darum, dass Bewusstsein sich selbst erkennen muss, um ganz und gar ins Licht aufzugehen. Diese Mutter Erde, die irgendwann auch als Sonne erstrahlen wird, ganz ins Licht aufgehen wird, das funktioniert als bewusster Prozess nur durch dieses Selbsterkennen. So, jetzt braucht man dazu diese hochkarätig entwickelten Hightech-Geräte, Körper, Geist, Apparat, diese Dinger hier, diese Mensch-Person-Formen mit ihren Sinnen und diesem Biocomputer mit Software Mind angelegt, der auch benennen kann und wiedererkennen kann. Und das bedeutet, ja, mit der Geburt gehen wir übrigens noch nicht in eine Trennung. Da ist noch kein jemand erzeugt, der sich getrennt oder nicht getrennt fühlen könnte. Die Trennung entsteht mit der Ich-Bildung. Die Trennung entsteht, wenn ich bin ein jemand entstanden ist. Geburt an sich gibt Bewusstsein eine Lebensform auf diesem Planeten. Da ist keine Trennung. Das Buddha-Bewusstsein eines Babys und Kleinkindes ist ganz ähnlich, ganz, ganz ähnlich wie das Buddha-Bewusstsein eines Erwachten. Der Unterschied ist, dass das Baby völlig ignorant ist. Das weiß eben auch nicht, wie die Zusammenhänge, Ursache, Wirkung, wie die Welt funktioniert, dass man sich die Hand an der Flamme verbrennt, wenn man da zu nah ran und so weiter. Ja? Da ist eine ganz große Ähnlichkeit zwischen Baby- und Kleinstkindbewusstsein und dem, was wir Erwachtes Bewusstsein im Erwachsenen nennen. Das ist eine Rückkehr zur Unschuld, dieses Erwachen. Und die Ich-Bildung, das ist das, was die Trennung erzeugt, nicht die Geburt. Geburt und Tod ist nur eine Formwandlung. Das Bewusstsein ist davon nicht beeinflusst, getrübt, wird dadurch nicht getrennt. Das, was die Illusion von Trennung erzeugt, das ist die Ich-Person und das Ich-Gefühl, was sich da drumherum entwickelt. Wenn ihr ganz kleine Kinder beobachtet und denen zuhört, viele sprechen von sich in der dritten Person. Ja, die sagen nicht, ich habe Hunger oder ich muss mal. Die sagen, Gitte hat Hunger, Gitte muss mal. Ja, Gitte war mein bürgerlicher Vorname, Brigitte. Ja, kleine Kinder benutzen ihren eigenen Namen, um über sich zu sprechen. Und dann lernen sie irgendwann das Ich-Wort. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich das komisch fand. Wieso muss ich das Ding denn jetzt Ich nennen? Das hat doch schon einen Namen. Wieso heißt es jetzt Ich? Und irgendwann entstand hinter dem Ich-Wort ein Ich-Gefühl, ein Abgrenzungsgefühl. Und da passiert die Trennung, die scheinbare Trennung und die unvermeidbare Trennung. Denn das Ich-Wort mit dem Ich-Gefühl drumherum, das entsteht aus Nein-Sagen, aus Abgrenzung, aus Eingrenzung, aus Herausfinden, was ist mein Space, was ist dein Space. Und es muss durch diesen Prozess laufen, um mit den ganzen Objekten in der Welt umgehen zu können. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr Star Trek kennt, Raumschiff Enterprise. Da gibt es diese Spezies, die Borg. Die sind ein Kollektivbewusstsein, ja? Die sind praktisch alle eine Soße, nicht getrennt. Jetzt haben wir diese Menschform, hat sich aber wesentlich weiter als in eine Einsoßenbrei-Ungetrenntheit entwickelt. Das Individuum, die Schönheit jedes Individuums, das ist was anderes als diese Trennungsillusion. Das ist eine Illusion und sie ist nicht vermeidbar. Denn dieser Ich-Mechanismus, der muss die Objektwelt steuern. Ganz einfach. Die Objekte im Außen und auch die Objekte im Innern sozusagen. In ganz kleinen Kind ist das alles noch nicht der Fall. Die sind nicht getrennt. Dann entwickelt sich das langsam. Und sobald sie so mit 2,5 oder 3 Jahren so richtig mit dem Fuß aufstammen, sagen, nein, das mache ich nicht. Dann hat der Tropfen im Ozean, der Bewusstheitstropfen im Ozean des Bewusstseins, dann hat er seine Form definiert. Und fängt dann auch an zu glauben, ich bin bloß dieser kleine Tropfen und da, wo meine Form zu Ende ist, da ist Ende. Das überwinden wir dann, wenn wir das Glück haben, auf so einen Weg zu gehen. Dann überwinden wir wieder die Kleinheit und die Begrenztheit dieser Form. Dann ist Tropfen im Ozean und Ozean im Tropfen wird dann wieder eins. Um jedoch durch die Welt zu navigieren und die Objekte zu steuern, zu erkennen, richtig einzusortieren, braucht es diesen Steuermechanismus. Das ist, was das Ich eigentlich ist. Das ist ein psychosomatischer Steuerungsmechanismus in einer somatischen Biocomputeranlage. Also in dem Körper, im Hirn, Biocomputeranlage, gibt es diese Software, psychosomatische Steueranlage. Und es sagt, ich sehe dich. Und auch Ich, dieses Ding, ich sage auch ich, ich sage nicht das Bewusstsein, das die Form von Adima benutzt, spricht jetzt mit dir, ist auch ein bisschen zu kompliziert, ne, ein bisschen albern auch. Ja, ich spreche diese Sachen. Und vielleicht waren sie nützlich, vielleicht nimmt es etwas von der Verwunderung weg oder die ganze Frage. Und es ist wie ein Witz, dass reines Bewusstsein sich scheinbar abtrennen muss, um sich als Ungetrenntheit erkennen zu können. Durch diese Körpergeistformen, die wir haben. Okay. Noch irgendwelche Fragen über ich?
Da gibt es weitere Fragen im YouTube-Chat. Regina schreibt: Hallo, hast du Erfahrungen mit Visionen? Was bedeuten sie deiner Meinung nach?
Ja, habe ich. Visionen sind eine Art, nur die können im Tagtraum und auch im Nachttraum auftauchen, insofern als dass wir unser tägliches Leben auch träumen, sage ich jetzt einfach, die sind ein vom selben Teil des Gehirns, wo auch die Geschichtenträume produziert werden, da kommen auch die Visionen her. Die Qualität ist an sich keine andere als irgendwelche inspirierenden Bilder oder Filme sich anzugucken. Visionen sind oft aus der Zeit enthoben. Die laufen nicht in der Timeline und unterwerfen sich von daher auch nicht zwangsläufig Ursache und Wirkung gesetzen. Die haben eine andere Qualität. Die können sehr nah an der Wahrheit sein. Die können enorm hilfreich sein für ein persönliches Leben oder auch für jemand anderen, wenn das Medium, was die Visionen hat, auch eine Fähigkeit zur Unterscheidung besitzt und nicht zu viele eigene Interpretationsfilter durchlaufen hat. Wie der Name ja auch schon sagt, hat es was mit Visualisieren, also mit Bildern zu tun. Und das Empfinden ist oft, dass, ja, ich habe das nicht gemacht, ich habe mir das nicht vorgestellt, das kam einfach. Im Grunde ist es ein Aufpicken von elektrischen Impulsen, weil der ganze Apparat ist bioelektrisch. Ohne einen elektrischen Impuls passiert da gar nichts. Es ist ein Aufpicken von bioelektrischen Impulsen, die in Bildsprache übersetzt werden. Und da eine reine Vision, eine saubere Vision ist außerhalb der Zeit, beziehungsweise von daher auch kann eine Vision sich auf etwas beziehen, was wir vergangene Leben nennen und kann sehr klar sein. Und die kann auch sich auf etwas beziehen, was wir Zukunft nennen, weil die nicht in der Beschränkung von Zeitlinie eingegrenzt ist. Zeitlinie bedeutet, Ursache und Wirkung für Realität zu halten. Vision ist davon frei. Vision ist freier Raum, freier Geist, freies Herz. Jetzt kommt es natürlich darauf an, Wenn du fragst, was bedeuten die oder wie soll man die einsortieren? Wer hat die Vision? Und da wird es dann spannend. Welche Filter hat die Person? Es gibt viele Menschen, die visionsbegabt sind. Es kommt dann darauf an, ob die Vision in meditativer Grundhaltung empfangen werden kann oder ob viele Persönlichkeitsfilter darüber gestülpt werden. Also im Namen von Vision wird auch eine Riesenmenge Unsinn erzählt. Ja? Ja, ich hatte da eine Vision. So what? Wir sind alle intuitiv begabt und instinktiv veranlagt. Bei manchen Menschen läuft das mehr übers Spüren. Bei anderen läuft es über das Visuelle oder übers Auditive auf verschiedenste Art und Weise. Je mehr wir innerlich ins Zentrum fallen können, in ein stilles Zentrum. Das kann durch die Herzenstür gefunden werden, es kann auch durch die Haratür, also durch das Bauchgehirn, das Bauchempfinden gefunden werden. Wenn wir in Stille ins Zentrum fallen können. Und Vision ohne Urteil, ohne Filter, mit so wenig Urteil, so wenig Filter wie möglich passiert, dann sind die durchaus sehr nützlich, sehr hilfreich. Führt dann zwangsläufig auch zu, was ist Channeling und alle diese Phänomene. Und es hat ganz viel damit zu tun, durch einen wachen und ruhigen Geist das zu empfangen. Den eigenen Visionen, der eigenen Intuition, dem eigenen Instinkt vertrauen, das empfehle ich sehr. Es ist alles näher dran an der Wahrheit als Denken. Das ist am weitesten entfernt. Intuition, Instinkt und auch Vision ist näher dran an der Wahrhaftigkeit. Und auch nichts davon ist 100% zuverlässig. Es ist auch alles in einer ständigen Veränderung. Ah ja, das ist ein Ding mit Zukunftsvisionen. Je kürzer die Zeit ist zwischen der Vision und der Zukunft, auf die sie sich bezieht, umso zuverlässiger kann es vielleicht sein. Denn auch wenn jemand gut ist im Visionieren, der guckt von jetzt, von diesem Jetzt, in diesem Moment. Und während Leben weiter passiert und weiter passiert und weiter passiert, ändert sich alles. Und damit ändert sich auch die Vision. Also wenn jemand am Montag gesagt hat, er hat eine Vision für Freitag und am Mittwoch hat die ganze Welt sich verändert, dann stimmt die Vision auch nicht mehr. Macht es Sinn? Okay.
Ibrahim hat mehrere Fragen. Und die erste ist, sind wir in der Matrix gefangen, weil wir wie Marionetten sind?
Solange du an die Geschichten im Mind glaubst, der tibetische Buddhismus sagt, solange du Ursache und Wirkung für Realität hältst, ja, da sind wir in der Matrix gefangen. Wenn du dich auf den Film beziehst, den ich sehr schätze, also Matrix 1, der erste, der stellt das gut dar. wie der Mind durch die ganze Programmierung, durch die Matrix irregeführt wird. Es gibt eine Einladung, die ermöglicht, aus der Matrix auszusteigen, obwohl man auch weiter mitspielen kann. Und das ist 100% ganz und gar in der Mitte des Moments zu sein. Das ist die einzige Wahl, die wir haben. 100% jetzt hier oder im Mind. Mind ist die Matrix. Darin sind wir gefangen, eingeschränkt, unglücklich. Der Weg raus aus der Matrix ist der Weg rein nach innen. Hundertprozentiges Stopp oder Papaji hat mir das so gegeben. Was ist zwischen 5 Uhr 59 Minuten 59 Sekunden und 6 Uhr? Was ist dazwischen? Ja. Und die Betonung von dem 100%, das in Anführungszeichen, das ist eine Anweisung für den Verstand. Mit 100% kann er was mit anfangen. Wenn du 100% stoppst in der Mitte des Moments, wach, offen, hier, jetzt, dann hat kein Anteil irgendeiner Matrix, irgendeines Programms, irgendeines deiner Filter im Mind, hat irgendeine Macht über dich. Mind existiert nur in der Zeit. Und das, was die Frage gestellt hat, das, was sieht, oh, wir sind da Marionetten und so. Ja, anstatt darüber frustriert zu sein, dieser Fragesteller, dieser Beobachter, der ist eingeladen, noch einen Schritt tiefer zu gehen, in der Mitte von diesem Moment anzuhalten. Nächste Frage. Da waren mehrere, ja.
Die nächste ist, was geschieht dann, wenn wir uns erkennen? Ist es erkannt, dass was geschieht, geschieht von alleine? Und das bedeutet, wir sind nichts. Wozu das Ganze?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, wenn man das so gehört hat. Der Mind kann da nichts mit anfangen. Das hört sich einfach nur blödsinnig an, ne? Weil der Mind kann sich auch unter nichts nichts vorstellen. Nichts ist nur das Gegenteil von etwas. Die volle Leere oder das wahre Nichts, das ist für den Mind, das entzieht sich dem, das kann er sich nicht vorstellen. Deswegen, das ist viel zu kompliziert, solchen spirituell-philosophischen Formeln nachzuhängen. Da ist nichts drin zu finden. Deine Frage ist die letzte Frage von jedem Ich. Ist die letzte Frage jeden Egos. Wie ist es ohne mich? Was geht denn dann da ab, wenn ich verschwinde? Selbst wenn ich wollte, du, das ist nicht beantwortbar, denn dieses Sterben zu Lebzeiten wird es auch oft genannt, dieses endgültige Verschwinden in den Moment hinein, ins reine Bewusstsein. Der letzte Fitzel von Erfahrung davon, der ist individuell. Das kannst nur du entdecken auf deine Weise. Liefer dich dem aus, lade es in dein Leben ein, da wird's passieren. Es ist nicht kalkulierbar, aber es ist ganz klar die letzte Frage, die noch übrig ist. Ja, wie ist denn das? Wie ist denn das dann ohne mich? Wie ist denn die Auflösung? Das ist nicht beantwortbar. Sobald es dir passiert, dann komm doch bitte und lass uns wissen. Bis zu welchem Moment ist noch etwas vermittelbar und erzählbar? Und dann ist es nicht in Worten ausdrückbar. Es ist auch weder groß oder klein. Es ist nicht bombastisch oder unwichtig. Es ist nichts von all diesen Begreifbarkeiten, die wir so kennen. Ich lache jetzt gerade, weil die Bildschirme vor meiner Nase, die dezimieren sich dauernd. Ich spreche die ganze Zeit über Auflösung und im Moment verschwinden. Die Bildschirme verschwinden. Okay. Ist da noch eine Frage von der Person?
Jetzt kommt erstmal eine Frage von Cleofin.
Okay.
Hallo Adima, gibt es denn nun einen Gott, wenn wir alle eins sind mit der göttlichen Quelle und sind Gebete sinnlos?
Gebet ist eine der wunderbarsten Qualitäten, mit deiner eigenen Göttlichkeit und Gottvollheit in Kontakt zu kommen. Einen abgetrennten Gott oder Göttin, eine Gottinstanz außerhalb von allem, was ist, gibt's nicht. Keine abgetrennte oder unterscheidende Kraft. Du bist Gott, ich bin Gott. Wir alle und alles, was lebt und auch alles, was stirbt, alles, was Form hat und alles, was keine Form hat. All das, dieses ganze existenzielle, universelle Sein, ist göttlich, ist Gott. Da ist nichts zu suchen und nichts zu finden, was eine andere Instanz wäre. Nun ist die Sache so, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann ist die Vorstellung hilfreich. Das habe ich vorhin auch schon mal Wahrheitsobjekt oder Liebesobjekt genannt. Gott ist sozusagen symbolisch beides, Wahrheits- und Liebesobjekt. In Reinheit, Klarheit, Schönheit, immer perfekt. Das ist etwas, was unser Herzensverstand kreiert hat über die Jahre und auch als religiöse Vorstellung hervorgebracht hat. Aus einem tieferen Sehnen heraus, ja, ist das Gottesbild entstanden. Und die Hinwendung in Hingabe, Hinwendung an etwas, das größer, weiter, liebevoller, wahrer ist als das, was du von dir bis dahin kennst. Sich dahin zu wenden, ist ein wunderbarer eine wunderbare Hilfsbrücke. Gebet ist eine Qualität, die Meditation und Liebe vereint. Meditation ist eine Yang, eine männliche Qualität, Liebe ist weiblich, Yin. Gebet vereint beides. Meditation und Liebe kommen zusammen. Das erzeugt das, was wir in der Sprache Hingabe nennen. Hingabe an dein eigenes göttliches Sein. Und wenn das für eine Zeit lang durch eine Buddha-Figur symbolisiert wird oder durch ein anderes Gottesbild, wenn dir das hilft, deine Widerstände aufzugeben, deine Wirbelsäule schmelzen zu lassen in Verneigung an etwas, das so wundervoll ist, so schön, so glückselig, so gehaltvoll, liebevoll, wahr. Und du vielleicht noch nicht ganz 100% weißt oder in der Lage bist, das einfach im Spiegel zu sehen, dass du das bist. Deswegen gibt's Gebet, dass wir eine Brücke bauen können, dass wir eine Hinwendung haben. Und das ganze Universum hört zu, wenn du betest und bittest, wenn du ums Freisein bittest, das wird gehört. Der Zeitpunkt ist nicht genau bestimmbar, wann es passiert. Wenn aus einer reinen Herzensqualität Gebete oder Bitten geschehen, dann entsteht eine Vibration um dich herum. Und die universellen Kräfte sind in Resonanz damit und senden etwas zurück. Es gibt dieses Buch, wie heißt das, Bestellung beim Universum. Ja. Alle diese Dinge funktionieren auf ihre Weise. Und wenn es funktioniert, dann wurzelt es in liebevoller Unschuld. Es wurzelt in den Qualitäten, die wir als Kinder hatten und die wir auch immer noch alle tragen. Wenn du weißt, wie Beten geht und du magst die Atmosphäre davon, ist eine wunderbare Selbstfindungsmeditation. Und auch aus dem Mind herauszutreten. Ans Unmögliche zu glauben, morgens schon vor dem Frühstück. Believe the impossible before breakfast. Das war, aus welchen Gründen auch immer, das war das erste Zitat, was ich vom Osho damals gehört habe, damals noch Bhagwan. Believe the impossible before breakfast. Also bevor du noch dich um irgendwelche Alltäglichkeiten und Bedürfnisse kümmerst. Alles ist möglich. Die Qualität von Gebet, die verbindet dich damit, mit der Wahrheit dessen. Okay.
Cleofin bedankt sich bei dir und schreibt, das hast du so schön erklärt, bin sehr berührt. Und Ibrahim fragt, kannst du über Reinkarnation was sagen? Ich hatte in der Rückführung viele Leben gesehen und es war so echt, dass ich 3 Jahre fast verrückt geworden bin. Danke.
Oh, das tut mir leid. Sorry, dass du durch diesen Struggle, durch diese 3 Jahre durch musstest. Und es war in diesem Leben dann auch dein Weg, den so zu gehen. Ja, da können wir abendfüllend und stundenlang was dazu sagen. Ibrahim, wahr ist, dass wir alle schon hunderte, tausende Male hier waren, dass allerhöchstwahrscheinlich die meisten von uns, alle, die jetzt auf diesem Weg sind, in den Sanghas, in den Wahrheitsfindungsfaden, wir waren alle schon mal Vater, Mutter, Liebende, Mörder, Vergewaltiger, Täter, Opfer, voneinander, miteinander. Da können wir von ausgehen. Ohne dass es nötig wäre, das als Personengedächtnis im Einzelnen zu erinnern. Und da möchte ich dir gerne, mir fällt es gerade ein, ich habe ein 4-Monats-Training in Past-Life-Rückführung-Hypnose absolviert, damals in Indien auch unter Oshos Anleitung, also nicht direkter Anleitung, aber er lebte noch und hat auch Kommentare und Anweisungen an die Gruppenleiter reingegeben. Und am ersten Tag hat er uns mitgeteilt, übrigens Leute, ihr habt alle genug Probleme im jetzigen Leben, ihr müsst jetzt eigentlich gar nicht in vergangenen Leben rumbasteln. Und das einzig Sinnvolle ist, wenn man einen Anschluss finden kann aus dem letzten Leben, das hat auch Buddha seine Schüler schon gelehrt, durch bestimmte meditative Praxis, rückwärts durch den Mind laufen, Anschluss finden aus dem letztvorherigen Leben. Das kann einen unterstützen in der Motivation, in diesem Leben den Unfug und die Widerstände aufzugeben, wenn man diese Verbindung findet. Sobald man natürlich auf der Spielwiese spielt mit den Rückführungen, kommt ein Wust von Bildern und Erinnerungen angefahren. Das hat ja auch einen Grund, dass die Erinnerungskiste da zu ist. Normalerweise, wir würden alle verrückt. Ja? Wenn wir ständig alle vergangenen Leben erinnern könnten würden. Das ist auch nicht an sich bedeutungsvoll. Es kann motivierend sein zu sehen, oh my God. Das habe ich ja schon x-mal vergurkt. Und bin immer an der Stelle ausgestiegen, wo es Flop machen wollte, wo es ums Freisein ging. Und habe lieber auf mein Mind gehört, als auf Wahrheit oder den Lehrer oder die Herausforderung des Lebens selbst. Die Person, die wir sind, die reinkarniert übrigens nicht. Person und Persönlichkeit kommt und geht mit Geburt und Tod. In der Zwischenphase, in dem Bardo zwischen zwei Leben, da passiert auch nichts. Und es ist auch nicht so, dass wenn wir in einem Leben realisiert haben, Wahrheit realisiert haben, dass wir automatisch im nächsten Leben an der Stelle wiederkommen. Nein. So läuft's. Leider nicht, ist eine frustrierende Nachricht vielleicht. Es kann sein, dass in der nächsten Inkarnation etwas völlig anderes abgewickelt werden muss, anstatt sich vorzustellen, dass wir als Person wiederkämen, was nicht der Fall ist. Diese ganzen persönlichen Attribute, die du von dir kennst, das stirbt mit deinem physischen Tod. Das, was wiederkommt, das, was reinkarnieren muss, sind unerwachte Bewusstseinsanteile, die im Grunde niemandem gehören. Die haben keinen bestimmten Besitzer. Die haben einen gewissen Wiedererkennungswert. Ja, deswegen können wir in so einer Rückführung sagen, wow, das habe ich ja schon so und so oft mal gemacht. Aber wenn du dann schaust, wie viele reinkarnierte Marilyn Monroes und Kleopatras rumlaufen, die alle davon überzeugt sind, sie sind die Reinkarnation von so und so, dann wird es ja ein bisschen psychotisch, ne? Und doch ist es auch so, dass in vielen Menschen bestimmte Anteile, unerlöste Anteile, sich im Bewusstsein zeigen und die identifizieren das. Also, das, was reinkarniert, ist das, was noch nicht ins Licht gefunden hat. Und wenn in diesem Leben ganz viel in einen Erwachensraum findet, sozusagen, und ich gebe hier etwas weiter, das ich von Osho gehört habe. Ich meine auch, erkannt zu haben, dass dies so ist. Und doch berufe ich mich darin mehr auf ihn, hat ganz klar gemacht, dass ein erwachtes Leben nicht für ein erwachtes Folgeleben sorgt. Es kann sein, du kommst beim nächsten Mal wieder oder etwas, das unerlöste Anteile erinnert, aus einem ganz anderen Faden, aus einem ganz anderen Verlauf. Also vom Verlassen des Körpers zur nächsten Inkarnation, da wird nicht das Päckchen deswegen. Gebe ich das immer gerne weiter. Das erhöht auch die Motivation in diesem Leben jetzt und in diesem Moment, heute Abend. Genau jetzt. Die Widerstände aufzugeben, die Fesseln abzugeben. 100% in der Mitte des Moments zu verschwinden. Und dann ganz selbst zu entdecken, was ist jetzt? Weil es ist unbekannt, egal wie viele Wahrheitslehrer, erwachte Mystiker, Meister dazu schon mal irgendwas gesagt haben. Deine Wandlung, dein Entdecken ist immer einzigartig und nur jetzt. Okay.
Die Regina kommt noch mal zurück auf die Frage nach der Vision von vorhin. Und zwar möchte sie gerne wissen, wie lerne ich die Unterscheidung bei einer Vision? Wie filtere ich meins heraus?
Das ist im Grunde wirklich ganz einfach, Regina. Vielleicht etwas frustrierend einfach, wenn die Vision stimmt und rein ist, dann taucht diese Frage nicht auf. Dann weißt du es einfach. Wenn der Mind damit rumzuttelt, ist nicht schlimm. Da ist kein wie kann ich jetzt, wo sind die Indikatoren? Das ist so wie, als wir uns das erste Mal so richtig verliebt haben, da wussten wir dann, das ist verliebt sein. Das hat uns vorher auch keiner erklärt, das kann man ja auch nicht. Ja? Das ist so ähnlich. Wenn die Vision rein ist und nützlich und brauchbar, dann weiß das einfach. Und wahrscheinlich, vielleicht hörst du dann auch die Infragestellungsplapperei irgendwie wie so ein Echo im Hinterkopf. Das hat dann keine Power. Also ganz entspannen an der Stelle. Du musst da nichts austüfteln. Und um das vollständig zu beantworten, das ist schwierig, generell vollständig zu beantworten. Es geht dann auch um welche Art Visionen, was wird darüber gebracht, und so. Ganz unschuldig und schlicht und entspannt damit sein. Spielerisch. Viel Glück.
Nara Simha schreibt: Hi Adima, was ist der Unterschied zwischen Visionen und Halluzinationen?
Spontan könnte ich beinahe sagen, manchmal keiner. Neurologisch und vom Hirn her kann ich es nicht wissenschaftlich genau erklären. Es gibt auch eine sehr ähnliche Qualität. Zum Beispiel auch drogeninduzierte Halluzinationen. Nicht, dass ich hier Drogen empfehlen würde, aber drogeninduzierte Halluzination kann starken Visionscharakter haben. Das ist schwierig, das genau zu abzusortieren. Eine Vision, wenn sie klar ist, ist wahrheitsverbunden. Eine Halluzination kann alles möglich Geträumte sein. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht einen psychotherapeutischen oder psychologischen Hintergrund hast oder sowas studiert hast. Wissenschaftlich kann ich es nicht genau erklären, welche Areale für was da zuständig sind. Und es kann leicht eine Vermischung sein. Und was ist dann daran so wichtig? Wäre eine Vision besser als eine Halluzination? Möglicherweise kann eine momentane, kurzfristige Halluzination einen durch eine schwierige Momente überleben lassen. Ja, es sind alles verschiedenartige Traumbilder. Okay.
Mone so sein schreibt: Danke Adima für die Klarheit auf Gretas Frage. Dich im Unendlichen zu finden, musst unterscheiden und dann verbinden, von Goethe.
Der war so oft so nah dran, der gute Goethe. Danke für das Zitat. Dich im Unendlichen zu finden, musst unterscheiden und dann verbinden. Wobei das auch ein bisschen danach klingt, als müsste da jetzt einer was tun. Und wie soll man es denn sagen? Selbst wenn einer so begabt und gesegnet ist mit Worten. Und es ist kein Tun.
Adima, ich lese weiter, ja?
Ja, bitte.
Cleofin schreibt, vielen Dank, das hast du schön erklärt, bin sehr berührt.
Gerne.
Und Ibrahim schreibt, wow, so gut erklärt, danke.
Und lauf nicht zu lange mit den Erklärungen rum. Die sind dann auch eine Last. Und verstehen hilft. Das sind alles Typfragen, ob man den Weg von Verstehen und Wissen und Fakten und Informationen geht oder einen rein gefühlten Weg. Imagination, Hingabe, welcher Weg auch immer passt, am Ende treffen die sich in Wahrheit jetzt hier. Und warum sage ich nicht zu lange mit den Erklärungen rumlaufen, weil die sind dann auch eine Last. Und es hilft, ich respektiere auch, dass das schlichte und einfache Verstehen durch denselben meint. Ja? Weil der beruhigt sich denn auch. Und hat er was verstanden? Da ist an der Stelle Entspannung. Und in dem Moment, wo da was entspannt, dann ist Raum, hier zu sein.
Wally schreibt, welche Form des Yoga ist für einen Anfänger besonders gut geeignet?
Ich habe keine Ahnung. Grundsätzlich ist jede Form für jeden Anfänger gut geeignet, die dem Anfänger Freude bringt. Und so dreimal ausprobieren ist vielleicht auch eine gute Empfehlung. Also nicht nur einmal probieren, dreimal probieren. Wenn es Freude bringt, dann ist es deine Technik. Dann ist es deins zu diesem Zeitpunkt. Ich habe so ein paar Yoga-Klassen hier und da mal besucht. Und persönlich fand ich immer in Deutschland, finde ich Yoga-Vidya angenehm oder habe ich gerne mitgemacht. Aber grundsätzlich kann ich mit den verschiedenen Yoga-Wegen jetzt nicht so die Empfehlung geben. Das Yoga, was ich studiert und gelernt habe und auch lehre, Tibetan-Palsing-Yoga, das ist nicht so ein Yoga, wo man die Asanas, diese Körperübungen macht. Da ist das Yoga-Wort, ist da drin enthalten, als Yoga der schrittweise Weg. Und das ist immer gut für Yoga und für Meditationspraktiken. Es muss Leidenschaft mit drin sein, Freude mit drin sein, sonst bringt es überhaupt nichts. Das heißt nicht, dass die Disziplin, die ja auch bei diesen Methoden und bei diesen Praktiken immer Teil davon ist, die macht vielleicht nicht immer Spaß. Da trifft man zwangsläufig auch auf Widerstand und hat heute keine Lust und so weiter. Aber grundsätzlich musst du die Methode mögen. Und sonst kannst du nach einer anderen schauen, da gibt's ja genug. Okay.
Ein weiterer Teilnehmer oder Teilnehmerin schreibt, was hat es mit dem Bedürfnis zu teilen auf sich? Wer hat das?
Ah. Oh. Das Bedürfnis zu teilen miteinander, das ist, hat was mit miteinander zu tun, ist im Grunde eine Herzensqualität. Ich habe keine letzte Frage mehr und keine letzten irgendwas wollen. Und doch, wenn es eine gäbe oder wenn es eine gibt, dann ist es immer, wie kann ich besser teilen? Das kommt aus dem Herzen. Dazu ist kein installierter Ego jemand notwendig. Das ist die Qualität, die das Herz außerhalb seiner Funktionalität hat, ist sich mit anderen zu verbinden, mit anderen und mit anderem, mit Wesen, mit Lebewesen, mit dem Sein, mit dem Leben selbst. Und das treibt einen an. Vor, während und nach Erwachen, das ist wie so ein natürliches Überfließen. Und das Teilen kann auch sein, ohne Zuhörerschaft, ohne Versammlung, ohne, es ist einfach das Teilen von dir mit dem, was um dich ist. Vielleicht nur der luftleere Raum, der ja auch existiert. Wer hat das, wenn ein jemand das noch hat und damit Formeln macht? Also man muss teilen oder wie wunderbar teilen ist, lauter so Sachen. Dann ist das persönlichkeitsverhaftet noch. Und auch ohne diesen Klebstoff, ganz frei, ohne Motivation, ohne Absicht, ohne Ziel. Ist beinahe so, wie man kann die Liebe nicht daran hindern zu teilen. Das ist, was sie macht. Ja? Und je mehr sie teilt, umso mehr Strahlen, umso mehr Freude, umso mehr fließt auch zu dir zurück. Aber es wird nicht deswegen getan. Es ist nicht verhinderbar. Das Teilen als Herzensqualität. Und diese Worte, die machen es auch schon wieder klein. Du hast gefragt, das ist so gut ich kann, darauf geantwortet.
Dima, ich lese weiter, ja?
Ja, wir haben noch ein paar Minuten, ja. Gut.
Jeanette Nicole schreibt, wenn Probleme auftauchen, hilft es, die Energie von den Problemen abzuziehen und mit was anderem zu beschäftigen. Oder ist das nicht eher ein Nicht-Wahrhaben-Wollen?
Das kann beides sein. Das kannst nur du mit dir in Ehrlichkeit ausmachen. Da sind so viele Varianten. Ein bestimmtes unlösbares Problem jetzt mal in Ruhe lassen und sich etwas anderem zuwenden, ohne zu dissoziieren, ohne abzuschalten, ohne abzuwenden. Fein. Völlig in Ordnung. Manchmal braucht auch das Nervensystem bitte einfach eine Pause vom Drama. Ja? Das kann durchaus sinnvoll sein. In vielen Fällen, vielleicht in den meisten, ist auch ein Teil unangemessenes Weggucken mit dabei oder Dissoziation oder abschalten und von nichts was wissen wollen. Nur das musst du auch nicht unter Kontrolle kriegen, denn auch das geschieht in seiner eigenen Zeit durch dich, so wie es da jetzt gerade geschehen muss, damit du weiter wachsen kannst. Dann merkst du vielleicht am nächsten Tag oder eine Woche oder ein Jahr später, oh Moment mal, Da habe ich aber überhaupt nicht mehr hingeguckt. Jetzt kann ich hingucken. Ja. Da gibt es keine richtig und falsch Formeln an so einer Stelle. Das ist beides möglich. Es geschieht auch. Und wie es bei dir gerade ist, kannst nur du feststellen, indem du innerlich guckst. Oh, jetzt mal eine bewusste Pause von dem Theater. Prima, ist gesund. Und wenn das möglich ist, umso besser. Und wenn wir reine Betäubungsablenkungen vornehmen, irgendwie wissen wir das dann auch. Ja? Und es ist auch nicht vermeidbar. Ich habe zum Beispiel einige Jahre lang ganz tolle Meditationen und Heiltechniken auch, nicht nur, aber auch angewendet, um mich nicht mit den offensichtlichen Herausforderungen im Hier und Jetzt beschäftigen zu müssen. Ja? Insofern, das liegt in der Natur des Mind und des menschlichen Seins, dass wir auch versuchen, irgendwas wird immer versucht zu beschützen, zu behalten, nicht zu verlieren und so weiter. Und da kommen dann diese Muster eben auch bei raus. Also da können wir jetzt keine allgemeingültige Formel finden. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Okay. Und die Uhrzeit sagt mir, dass wir unsere 1,5 Stunden erreicht haben, wie im Flug. Und nächste Woche können wir uns wiedersehen, auch am Dienstag. Und da ist es um 20 Uhr deutsche Zeit. Also ich sage immer deutsche Zeit dazu, weil ich ja in England sitze. Da ist eine Stunde früher. Also in einer Woche wieder mit Jetzt TV und auf YouTube. Ich freue mich. Ich habe heute die interessanten, guten Fragen sehr genossen vom YouTube. Ich würde euch ja auch gerne sehen. Das ist auch eine Veranlagungssache. Das ist einfach eine kleine persönliche Bevorzugung. Dann auch die Gesichter, die Augen zu sehen. Und natürlich, ihr müsst nicht ins Zoom kommen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich danke der Crew und Jetzt TV. Und ich blende euch noch, jetzt habe ich es nicht, doch, ich habe es vorbereitet, blende euch noch ein paar Links ein. Mein Schedule und die Website und wo die Spenden hingeschickt werden können. Spenden sind willkommen, das wisst ihr, werden auch gebraucht. Das tue ich jetzt in den Chat. Oh, wow. Das ist ja jetzt. Oh Gott. Ein hinreißendes Versagen habe ich hinbekommen. Ich habe oben links im Bildschirm immer Recording, Recording gesehen und habe nicht in den Chat geguckt, der bestimmt schon über eine Stunde da ist, von Wolfram von Devasetu. Nimmst du auf? Es wird mir gar nicht angezeigt. Nein, ich habe nichts aufgenommen. Ich habe nicht ein einziges Mal auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Es ist völlig unter den Radar gibt.
Ja, macht aber nichts. Ich habe ja die Aufnahme. Kein Problem.
Gott, bitte noch eine Chance. Und übrigens, unser Internet hier funktioniert jetzt voll Upload, Download. Also du kannst mir es zum Bearbeiten dann auch rüberschicken.
Ja, klar, danke. Ach,
das ist ja ein hinreißender Versager. Alles vorbereitet, keine schwarzen Bildschirme, alles vorher mental geübt. Und dann, toll, okay. Namaste. Tschüss, bis zum nächsten Mal.